Also eine gute Story braucht immer einen spannenden Charakter und dann braucht es ein großes Problem oder irgendein auslösendes Ereignis.
Das hätten wir ja mit dem Klima.
Wir haben ein großes Problem, ja. Es fehlen vielleicht so ein bisschen diese Vorbilder und diese Charaktere, mit denen man sich identifizieren kann. Und Nachhaltigkeit muss spannend werden, muss Spaß machen, muss ein bisschen cool sein. Also diese Nachhaltigkeitsstrategie, die wir haben, das darf man auch wirklich Strategie nennen, denn die ist sehr langfristig und die gibt es auch schon sehr lange. Wir waren 2007 das erste große Corporate überhaupt, was komplett carbon neutral war. Durch auch Offsetting. Die Rechenzentren, die wir benötigen, um unsere KI und die unserer Kunden zu trainieren, brauchen Energie. Keine Frage. Das zu optimieren ist ein hochkomplexes System und das kann man eigentlich gar nicht mehr manuell leisten. Und um das zu optimieren, benutzen wir mittlerweile KI. Und das ehrlich gesagt schon eine ganze Weile. Also 2016 haben wir das erste Mal KI benutzt und hatten, also wirklich ab Tag 1, 40% Steigerung der Energieeffizienz. In unserer Konsole kannst du, wenn du möchtest, dir genau anzeigen lassen, wie viel CO2-Footprint haben deine gesamten Workloads. Und da kannst du dann auch Workloads, die jetzt nicht zeitkritisch sind, so schedulen, dass sie dann abgearbeitet werden, wenn grüne Energie vorhanden ist. Also hier ganz klar der Aufruf an Venture Capital, in nachhaltige Geschäftsmodelle zu investieren.
KI, künstliche Intelligenz, ist der Gamechanger für New Energy. Warum? Weil wir über die Erneuerbaren reden und Mutter Natur schenkt uns viel Wind und Sonne, aber eben in ihrer eigenen Dynamik. Deswegen brauchen wir intelligente Steuerung. Für die Entwicklung von KI braucht es Partnerschaften, braucht es vor allem die Großen, die sich richtig auskennen. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass wir heute Google hier sitzen haben, und zwar Axel Teubert, den Head of Google Startups. Und uns verbindet ja auch eine Partnerschaft, da reden wir bestimmt nochmal drüber, vor allem aber auch die Liebe und die Passion für Bildung. Du schreibst viel, du bist Bestseller-Autor. Und vor allem auch mit Blick auf Kinderbildung und Kinderbücher hast du großartige Werke rausgebracht. So haben wir uns auch auf der Buchmesse in Frankfurt kennengelernt. Und ich freue mich, dass wir nicht nur darüber heute reden, sondern natürlich auch über deine Rolle bei Google, über KI und wie ihr auch nachhaltige Entwicklung oder Nachhaltigkeit angeht. Und am Ende ist aber noch spannend über dich zu wissen, du bist umtriebig. Du bist nämlich auch Business Angel, Experte für viele Themen und Partner und Coach für viele, aber vor allem auch, wie ich gelernt habe, Rapper im Ruhestand. Und ob wir heute noch einen kleinen Rap von dir hören, mal gucken. Aber ich freue mich erstmal, dass du hier bist, Axel.
Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung, Sophia.
Und erste Frage, die wir jedem Gast stellen. Es geht ja um Energie, um New Energy. Was ist deine Energiequelle ganz persönlich, Axel? Was bringt dir richtig Energie im Leben?
Also du hast ja schon erwähnt, dass ich nebenher schreibe. Und das mache ich sehr regelmäßig, jeden Morgen vor der Arbeit. Und dieses Schreiben, das gibt mir Energie, denn Wörter, Texte sind nun mal der Schlüssel zu Geschichten und Menschen und vor allem Kinder nehmen ihre Umwelt gerne über Geschichten wahr. Und wenn man gute Geschichten erzählt, kann man auch Wissen vermitteln über diese Geschichten. Deswegen mache ich das sehr gerne. Ich habe auch mal als Energie-Item sozusagen meine beiden jüngsten Werke mitgebracht.
Cool, du hast uns physisch was mitgebracht.
Genau, genial. Also richtig noch auf Papier. Das Buch kennst du ja, die Founder Stories, Scheitern als Geschäftsmodell. Das richtet sich an junge, gründungswillige Erwachsene, die mal wissen wollen, wie das wirklich ist, wenn man ein Startup gründet. Da hat ja auch von euch der Yannick, der eine Co-Founder, mitgemacht und ein Kapitel beigesteuert. Sehr spannend. Und das andere ist mein neuestes Kinderbuch, Matilda McIntosh. Genialer Plan bei Einbruchalarm, so eine Mischung aus Pippi Langstrumpf und Kevin allein zu Hause. Und Kinder erschließen sich eben die Welt über Geschichten, das ganze Weltwissen, was Kinder besitzen, kommt zum großen Teil über Geschichten und ja, Lesen ist so eine wichtige Grundkompetenz, dass ich da einen kleinen, feinen Beitrag zu leisten will. Und noch mehr Energie als Schreiben gibt mir eigentlich Vorlesen. Bundesweiter Vorlesetag mache ich seit fast 10 Jahren mit, gehe immer in Schulen und wenn man morgens um 8 gleich 200 Kinder happy gemacht hat, dann geht man ziemlich beschwingt ins Büro danach. Also das gibt mir viel Energie.
Großartige Energie. Also Kalendereintrag ist gesetzt, hoffentlich bei allen Zuhörenden. Und definitiv kommt schon mal die Energie rüber von dir im Thema Geschichten erzählen. Und dieses Bilden vereint uns ja irgendwo auch. Ich finde gerade sehr schön, wie du gesagt hast, Vorbilder damit auch zeigen, sichtbar machen, sie erzählen lassen. Ich denke, da werden wir auch nochmal vorbeikommen heute. Und es ist eben auch gerade für das Thema New Energy unglaublich wichtig, dass wir diese Geschichten nach außen tragen. Ich bin gespannt. Und wenn uns nichts mehr einfällt, du hast gerade gesagt, du liest gern vor, dann lesen wir einfach ein bisschen aus deinem Buch vor.
Kann ich zur Not machen, ja.
Sehr gut. Du, Axel, hol uns trotzdem auf jeden Fall nochmal ab, bevor wir jetzt noch tiefer in Bildung und Geschichten einsteigen, die wir hier so schreiben und erzählen nach außen. Deine Geschichte ist ja auch sehr spannend, wie du hier jetzt ja auf diesem Weg an, wir haben gesagt, Rapper in Ruhestand bis hin zum Head of Startups bei Google gekommen bist. Vielleicht nimmst du uns da ein bisschen mit auf die Reise, ohne jetzt den ganzen CV durchzubeten. Ja. Da würde ich mich auf jeden Fall danken für aussprechen. Und vor allem auch nochmal vielleicht ergänzend, was macht dein Head of Startups, ja, Partnerships bei Google?
Also im ganz kurzen Schweinsgalopp, wie bin ich hier gelandet, wo ich heute bin? Wir sind ja heute hier bei euch im Showroom am Ballindamm und ich habe dann nebenan bei Hapag-Lloyd Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann gemacht tatsächlich. Ja, so schließt sich ein bisschen der Kreis. Ich bin nicht in dieser Branche geblieben, sondern dann relativ früh bei AOL gelandet, als es die noch gab. Und das war so mein Segway in die Online-Branche. Und nach diversen Stationen bin ich bei Google gelandet, habe da auch verschiedene Stationen durchlaufen und bin heute bei Google Cloud, Head of Startups. Was macht man da? Also letztendlich helfe ich mit meinem Team Startups dabei, auf unserer Technologieplattform zu wachsen. Und wie sagt man so schön, helfen ist das neue Verkaufen. Das ist letztendlich eine Sales-Rolle. Wir versuchen aber trotzdem mehr als Dienstleister und Anbieter von Services und Solutions zu sein. Wir versuchen zu partnern mit unseren Kunden. Gerade bei Startups können wir viel machen. Wir Early-Stage-Startups geben wir Credits, dass die kostenlos erstmal auf unserer Cloud loslegen können. 1,5 Grad war auch in diesem Programm. Dann versuchen wir auch mit anderen Product Areas in Google Kontakt herzustellen, wo es Sinn ergibt. Also Google ist ein Riesenladen, hat total viele Bereiche, Ads, Search, aber auch Alphabet-Töchter wie Waymo etc. Und wo immer sinnvoll, verknüpfen wir unsere Kunden mit diesen Product Areas, stellen Synergien her. Und wir helfen auch den Kunden beim Wachsen. Gerade wenn sie eine Softwarelösung anbieten, können wir die bei uns auf dem Marketplace listen. Das ist so wie der Android App Store für Cloud. Und dann können das unsere anderen Cloud-Kunden über den App Store beziehen. Unsere Verkäufer verkaufen das auch ihren Kunden mit. Also können wir auch Startups beim Wachsen wirklich aktiv helfen.
Und wenn ich da mal fragen darf, was sind das für Startups? Also hat sich da in deinen Augen etwas in Geschäftsmodellen verändert, wenn du überlegst zur Historie in der Auswahl von Startups und jetzt, wo ja sich viel um Nachhaltigkeit dreht, bei euch auch vor allem es ein Kernwert ist, verändern sich da Businessmodelle oder guckst du anders auf diese Partnerschaften?
Also da hat sich tatsächlich, ich bin jetzt seit 4 Jahren in dieser Rolle, ich war ja vorher bei YouTube und im Ads-Business und in den letzten 4 Jahren habe ich schon Veränderungen wahrgenommen. Also ich sage mal so, die klassischen B2C-Geschäftsmodelle aus Berlin, Speed-Commerce etc., da hat sich das war ein ziemlicher Hype. Das war aber weder vom Businessmodell her noch vom Business als solches besonders nachhaltig. Ja, dementsprechend sind da auch viele mittlerweile auf der Strecke geblieben. Wir sehen zunehmend mehr Deep Tech-Unternehmen, Startups.
Klär das nochmal.
Das sind die Außenwelt, wirklich Unternehmen, die also in Quantum Physics arbeiten oder in Robotics. Deep Tech beschreibt aber auch neue Antriebsmodule für Automobilbereiche. Und also Deep Tech kommt viel aus München. B2C war immer so Berlin. Und deswegen sieht man auch, wenn man sich die Gründungen anschaut, dass jetzt mittlerweile Berlin ein bisschen nicht abgehängt wurde. Aber München hat Berlin eingeholt bei Neugründungen im Bereich eben Deep Tech, Green Tech, Hardware und weniger E-Commerce B2C.
Ein absoluter Hidden Champion ist natürlich Hamburg, unsere Geburtsstätte von 1,5 Grad.
Natürlich, hätte ich als nächstes genannt.
Ganz genau. Ja. Du, spannend, danke auch für deine Beobachtungen an der Stelle. Wenn ihr so eine Partnerschaft mit einem Startup eingeht, jetzt haben wir schon gehört, es verändert sich auch die Lage, Regionalität in Deutschland, aber auch der Blick vielleicht auf die Geschäftsmodelle. Wenn ihr so eine Partnerschaft eingeht und dann loslegt, beschreib mal, wie sowas aussieht. Also wie, du hast von Helfen gesprochen und wirklich von Partnerschaft. Was erwarte ich von Google?
Also zunächst mal haben wir auch in den letzten 4 Jahren gemerkt, es gibt mehr Unternehmen in verschiedenen Bereichen, auf die wir uns in der Vergangenheit nicht so fokussiert haben. Und deswegen haben wir neue Verticals eingeführt bei mir im Team. Ein Vertical ist ein reines Greentech-Vertical. Da gibt es also eine Person, eine Ansprechpartnerin, eine Expertin, die fast ausschließlich Greentech-Unternehmen betreut und dann eben auch Wissenstransfer leisten kann von einem Unternehmen zum nächsten. Alle anderen, die kein Greentech-Businessmodell haben, die machen wir einfach mit Hilfe unserer Cloud ein bisschen grüner. Können wir gleich noch drüber sprechen. Ein gutes Beispiel, wie ich finde, ist Aurora Tech. Ist ein Startup aus München. Die bauen Satelliten. Im weitesten geht's um Fernerkundung im Infrarotbereich. Und die machen also Fire Detection aus dem All. Können die relativ früh vergleichsweise kleine Feuer erkennen. Der Use Case ist jetzt natürlich nicht hier in Hamburg brennt, das kriegen alle mit, aber im Regenwald oder in Kanada im Wald oder irgendwo in Australien brennt es auf einmal. Nicht stark besiedelte Gebiete, da fällt das zunächst nicht immer auf. Und wenn man das früh erkennt, kann man natürlich die Rettungskräfte hinschicken, man kann wiederum einen extremen CO2-Ausstoß vermeiden. So, und denen helfen wir nicht nur, dass sie die Daten analysieren mit Hilfe von KI, sondern google.org ist in dem Bereich auch sehr aktiv, guckt sich an, wo sind überhaupt noch Wälder, wie viel wird davon abgeholzt und auch, wo es brennt. Mhm. Und das geht jetzt, glaube ich, demnächst so weit, dass wir vielleicht dann sogar Daten von Aurora Tech als Google beziehen, um google.org dann noch besser aufzustellen.
Schönes Beispiel in dem gesamten Ökosystemkreislauf, wie du sagst. Wir werden einfach durch den Klimawandel mit diesen Risikomomenten umgehen dürfen in Zukunft, ja, müssen. Ja. Und Frühwarnung ist was ganz Entscheidendes, ne? Gerade eben, wenn du sagst, CO2-Ausstoß oder auch Waldbrand aufgrund von veränderten Temperaturen und Klimabedingungen. Vielen Dank da auch für die Einblicke. Jetzt hast du gerade schon ein Stichwort gegeben, Green Cloud Solution. Und du hast ja gesagt, du bist auf der Google Cloud-Seite. Was ist da green und wie green seid ihr wirklich?
Also das ist ein sehr komplexes Thema. Die Rechenzentren, die wir benötigen, um unsere KI und die unserer Kunden zu trainieren, brauchen Energie, keine Frage. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ähnlich wie ihr mit 1,5 Grad Verbraucher und Erzeuger optimiert in einem Haus, machen wir das in einem riesen Rechenzentrum. Das ist quasi hoch 10 mit Tausenden von Chips, Routern, Festplatten.
Kann man da was zum Energieverbrauch sagen? Also wie viel Kilowattstunden?
Ja, ich glaube, Kilowatt, die Einheit reicht nicht. Aber das ist schon viel Energie, die da benutzt wird. Und das zu optimieren ist ein hochkomplexes System und das kann man eigentlich gar nicht mehr manuell leisten. Da kommen ja auch noch externe Faktoren dazu. Auch wie bei euch scheint gerade die Sonne. Wie kalt ist es draußen? Haben wir Wasser da zum Kühlen? Und um das zu optimieren, benutzen wir mittlerweile KI. Und das ehrlich gesagt schon eine ganze Weile. Also 2016 haben wir das erste Mal KI benutzt, um den Energiebedarf eines Rechenzentrums zu optimieren und hatten also wirklich ab Tag 1 40% Steigerung der Energieeffizienz. Also das hat man KI an, 40% runter, KI aus, 40% hoch. Und dementsprechend, also ich würde mal sagen, we are putting AI in sustainability. Ja, da steckt ja auch AI drin, kleiner Wortwitz. Und das machen wir als Google nicht nur dort, sondern an vielen Stellen. Du hattest ja eingangs gesagt, wir sind auch euer Partner im Bereich KI. Seit 2018 haben wir als Company die Strategie AI First. Als ich vor 14 Jahren anfing, war das noch Mobile First, aber da würde ich mal sagen, Mission Accomplished. Und AI First heißt, dass wirklich alle Product Areas gucken, wie können sie KI in ihre Produkte integrieren. Sei es jetzt bei YouTube, das waren eine der ersten, die Recommendations. Wenn du also einen Film fertig geguckt hast, was kommt als nächstes? KI-basiert. In Gmail kriegst du teilweise vorgefertigte Antworten vorgeschlagen, die meistens ganz gut passen. Oder überhaupt jetzt in Google Workspace, dem Enterprise-Produkt, ist Gemini integriert. In Search ist KI drin. Also überall bei uns steckt KI drin, auch in unserer Cloud. Was uns hilft, energieeffizienter und grüner zu werden. Und darüber hinaus spielt ein wichtiger Faktor noch die Hardware. Also wir schaffen es allein über Hardware so alle 5 Jahre im Schnitt, ja, also so 3,5 Mal mehr Compute Power aus derselben Energie rauszuholen. Und das ist so fast ein bisschen wie Moore's Law, setzt sich das fort. Und das schaffen wir auch dadurch, dass wir eine eigene CPU-Klasse erfunden haben. CPU, also das sind einfach die Prozessoren in den Rechnern. Und für KI werden ja sehr viele GPUs benutzt. Das sind die Grafikkartenchips. Die sind aber eigentlich dafür gar nicht ursprünglich ausgelegt und verbrauchen enorm viel Energie. Wir haben 2013 sogenannte TPUs entwickelt. Das sind TensorFlow Processing Units. Und die sind eigens für KI-Modelle entwickelt, sind dadurch viel energieeffizienter. Und seit 2017 bieten wir das auch unseren Kunden in der Cloud an. Die können also diese TPUs nutzen für KI-Anwendungen. Die sind günstiger, die sind verbrauchsärmer. Das hilft uns auch, unsere Cloud greener zu machen. Ja, und dann versuchen wir auch die Rechenzentren da zu bauen, wo möglichst grüner Strom vorhanden ist, wo es vielleicht vergleichsweise kühl ist und auch Wasser vorhanden ist, direkt in direkter Nähe zum Kühlen. Also da eignen sich Irland, Skandinavien etc. Die haben alle viel grünen Strom und ein gutes Klima.
Ja. Ja, danke, dass du uns da nochmal so im Gesamtbild mitnimmst, weil ich glaube, viele machen sich eben genau da gar keine Gedanken oder haben wenig Bewusstsein dafür, was braucht's alles an Komponenten, eben bis hin zu den Rohstoffen, damit so ein Rechenzentrum auch einfach effizient und nachhaltig betrieben werden kann.
Ja.
Würde ich dir jetzt abnehmen, eine Frage doch an der Stelle nochmal, weil zuletzt hat man ja auch in den Zeitungen wieder gelesen, dass Microsoft gesagt hat zum Beispiel, das reicht mit den Erneuerbaren von der Energie her nicht und wir gehen wieder zurück zu Fossilen. Wie verhält sich Google auch dazu in der Nachhaltigkeitsstrategie?
Ja, also diese Nachhaltigkeitsstrategie, die wir haben, das darf man auch wirklich Strategie nennen, denn die ist sehr langfristig und die gibt es auch schon sehr lange. Wir waren 2007 das erste große Corporate überhaupt, was komplett carbon neutral war, durch auch Offsetting, muss man sagen. Also wir haben nicht nur grünen Strom benutzen können. Mhm. 2010 haben wir das erste Mal in Windparks und Solarenergie investiert. Haben 2019 das bis dato größte Investment eines Corporates in nachhaltige Energien getätigt. Wir reden hier über Milliardeninvestitionen. Was haben wir noch gemacht? 2020, also noch gar nicht so lange her, haben wir unseren gesamten Historic Footprint geoffsettet. Also alles seit Gründung von Google. Und Ziel war, bis 2030 auch wirklich nur grün produzierten Strom zu nutzen für die Rechenzentren. Das wird durch den enormen Energiebedarf von KI-Modellen schwieriger. Und wie gesagt, wir haben sehr viel investiert in den Bereich, aber es kommt der Punkt, wo dann auch ein Unternehmen vielleicht dieses Problem nicht alleine lösen kann, wenn dann einfach nicht genug grüner Strom vorhanden ist. Ja, dann wird es einfach schwierig. Ich befürchte, aktuell Wahl in USA und auch hier die Regierungsauflösung in Deutschland wird jetzt nicht dabei helfen, grüne Energiequellen in diesen beiden Ländern zu forcieren.
Gucken mal, wir hoffen.
Aber wir tun unser Möglichstes, aber es wird natürlich durch den hohen Energiebedarf nicht einfacher.
Ja, und es wird zum Glück ja auf der Seite, du hast Hardware vorhin genannt, Software, da arbeiten wir ja beide Seiten dran, wird es ja auch in Richtung Speichertechnologien noch effizienter werden, dass zum Glück sich mit KI-Steuerung und Speichern wir wahrscheinlich noch mehr Effizienz reinbringen können und eben auch größere Volumen wie eure stemmen können. Aber richtig, es ist ein Weg. Schön, dass ihr so lange das schon begleitet. Also viel beeindruckend, habe ich auch nicht gewusst, dass ihr mit der Konsequenz auch so früh schon investiert. Finde ich, können sich viele auch nochmal ein Vorbild nehmen.
2019 haben alle noch mit dem Kopf geschüttelt.
Genau.
Warum gibt ihr so viel Geld aus für dieses Thema? Heute sagen alle, ja, das war wahrscheinlich gar nicht so dumm.
Man wird immer belächelt einmal am Anfang. Genau. Gut, dass ihr das ausgehalten habt. Ich wollte jetzt auch nochmal so mit dir, weil wir viel über die Energie eben vor allem auch beim Verbrauch, beim Trainieren von KI geredet haben. Also da ist auch ein schöner Fakt. Du weißt, dass ich den gerne sage, nicht nur um dir zu schmeicheln, aber lieber mal die Google-Anfrage zu stellen mit Google Search, anstatt ChatGPT zu fragen, weil da nämlich auch ein fast zehnfacher Energieverbrauch hinter steckt. Und ich finde auch viele, das ist ja das Schöne, dass uns die KI-Oberflächen so einfach, so wie man immer so schön sagt, user-friendly gemacht worden sind, führt aber eben auch dazu, dass wir mit wenig Bewusstsein oft einfach nutzen und manchmal auch für Dinge, wo die Sinnhaftigkeit vielleicht auch nochmal hinterfragt werden kann. Also deswegen schön, dass du das auch nochmal deutlich gemacht hast, wie viel Energie gebraucht wird, wenn wir eben KI-Modelle erstmal aufsetzen und dann auch trainieren und verbessern dürfen.
Ja. Ja, wir sind da leider noch längst nicht so effizient wie unser Gehirn, was ja mit vergleichsweise wenig Energie auskommt. Also ich sag mal allen Autoren da draußen, bitte schreibt weiterhin mit eurem Kopf und nicht mit KI, wird sowieso in der Regel besser. Und darüber hinaus kann man natürlich auch noch Sachen tun, um, wenn man ein KI-Modell trainieren will, trotzdem das so energieeffizient wie möglich zu tun. Also in unserer Konsole kannst du, wenn du möchtest, dir genau anzeigen lassen, wie viel CO2-Footprint haben deine gesamten Workloads. Und da kannst du dann auch, sag mal, Workloads, die jetzt nicht zeitkritisch sind, so schedulen, dass sie sich eben, dass sie dann abgearbeitet werden, wenn grüne Energie vorhanden ist. Also wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, man muss sich so ein bisschen dem Rhythmus der Natur anpassen. Wenn ich jetzt so ein Large Language Model trainiere, dann ist das eigentlich egal, läuft das nachts oder läuft das tagsüber. Und dementsprechend kann ich das so schedulen, wenn eben Wind und Sonne verfügbar sind. Und das raten wir auch unseren Kunden. Es gibt also auch in dieser Konsole eine ganze Menge Tipps, wie man seinen CO2-Footprint reduzieren kann. Andere Möglichkeit ist der Region Picker. Der Region Picker zeigt einem, welches Rechenzentrum läuft gerade mit wie viel nachhaltiger Energie. Wir haben da so einen Wert für, der heißt CFE-Prozent, also Carbon Free Energy Percentage. Und wenn ich sehe, in Skandinavien ist gerade 90% nachhaltig, dann kann ich meine Workloads auch dahin verschieben, statt jetzt, sag ich mal, irgendwo in der Mitte von USA auf Carbon Fuel zu laufen.
Also arbeitet ihr auch viel mit Transparenz einfach, um an der Stelle dann einfach flexibel zu bleiben. Und ich finde, das klingt so schön. Also eigentlich passen unsere Pitches sehr gut zusammen, weil das, was ihr sozusagen in der Größe der Rechner und auch der Trainierleistung sozusagen legt, haben wir ja durch die Lastenverschiebung im Haus. Also darf sowohl unser Leben darf Energie kosten, als auch das Trainieren von KI-Modellen, aber eben in den richtigen Zeitfenstern. Ne? Das hast du nochmal schön betont. Du hast gerade auch schon gesagt, also ihr informiert viel, ihr nutzt eben Daten und Dashboards für Transparenz. Und jetzt möchte ich nochmal so einen Schwenk auch wieder zurück zu deinen zwei Kraft-Energie-Büchern, die hier liegen. Was macht ihr vielleicht mit der Verantwortung, die Google ja auch hat, ja, mit der Schlagkraft, wirklich mit dem Impact, den ihr leistet mit dieser Marke? Was macht ihr für Bildung und für das Bewusstsein bei einmal natürlich euren Kunden, Kundinnen, aber vielleicht auch in der Gesellschaft größer gedacht?
Das ist eine große Frage. Also wir engagieren uns auf mehreren Ebenen, sowohl für das Thema Bildung auch als für das Thema Nachhaltigkeit. Mit Google Classroom haben wir ein Produkt, was vor allem in den USA und in Kanada extrem viel genutzt wird von Schulen und Universitäten. Mein Sohn ist gerade in Kanada und nutzt das und sagt mir, Mensch Papa, ich weiß überhaupt nicht, warum wir in Deutschland immer noch dieses MEBIS benutzen. Das hat datenschutzrechtliche Gründe, aber es funktioniert halt einfach auch nicht gut. Und er sagt, damit kann man super arbeiten, super lernen. Also das machen wir. Mit Google.org haben wir eine ganze Reihe von Projekten, die wir unterstützen. Sei es jetzt eben, dass wir Deforestation tracken aus dem Weltall mit Daten. Über Google GIF werden wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung auch gerecht, indem wir zu Spenden aufrufen, Spenden von Mitarbeitern matchen und auch mal einen ganzen Tag ein Team rausnehmen und irgendwo in einer sozialen Einrichtung arbeiten lassen, statt ins Büro zu gehen. Man könnte da sicherlich noch eine ganze Menge Sachen aufzählen.
Schöne Beispiele.
Aber das sind mal so ein paar Beispiele, die mir jetzt gerade einfallen. Wir können natürlich immer noch besser werden. Und da arbeiten wir auch dran. Ich habe diese TPUs angesprochen. Wir haben jetzt im Mai die 6. Generation davon released. Die ist nochmal fast 5-mal so energieeffizient, also oder 5-mal so leistungsstark bei gleicher Energienutzung. Das heißt, wir optimieren auch unsere Hardware kontinuierlich und wir reden mit unseren Kunden darüber, dass es die Möglichkeit gibt, möglichst CO2-frei unsere Cloud zu nutzen, unsere Dienste zu nutzen.
Kommunikation ganz viel und eben auch hier wieder Aufklärung, wie gesagt, das Helfen, Begleiten, ne? Ist ganz viel, nicht nur verkaufen, sondern wirklich begleiten und vielleicht an der Stelle auch noch weiter in dein kreatives Narrativ denken. Wenn du jetzt schreiben, gehst hier nachher und würdest weiter schreiben und ich gebe dir die Frage mit, welches Narrativ braucht's in dem ganzen Thema New Energy, Energie, Wende, damit wir vielleicht so ein bisschen aus dieser Nachhaltigkeitsmüdigkeit, fast schon Lethargie rauskommen? Was würde vielleicht dein kreatives Hirn tun und aufschreiben?
Also eine gute Story braucht immer einen spannenden Charakter, der relatable ist, mit dem man sich irgendwie identifizieren kann als Leser. Das ist ganz wichtig. Und dann braucht es ein großes Problem oder irgendein auslösendes Ereignis.
Das hätten wir mit dem Klima eigentlich.
Wir haben ein großes Problem, ja. Es fehlen vielleicht so ein bisschen diese Vorbilder und diese Charaktere, mit denen man sich identifizieren kann, die, wo du auch sagtest, nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Und jetzt kann man von Elon Musk wirklich halten, was man will, aber er hat es geschafft, Elektroautos cool zu machen. Ja? Also ich kann mich noch erinnern an meine Jugend, da hast du höchstens so ein paar, ich sag das jetzt mal so salopp, Körnerfresser in so fahrenden Schuhkartons mit 30 km/h auf der Landstraße überholt. Das war nicht cool. Ja, Elektroauto war das Gegenteil von cool. Und ja, also ich würde mir wünschen, es gäbe noch mehr Vorbilder als Elon Musk, gibt auch ein paar andere. Nachhaltigkeit muss halt, oder ja, muss wie eine Kindergeschichte funktionieren. Und zwar, Kinder sind die härtesten Kritiker. Ja, also die legen ein Buch nach zwei Seiten weg, wenn das nicht spannend ist, Spaß macht und irgendwie die Charaktere cool. Ja? Und Nachhaltigkeit muss spannend werden, muss Spaß machen, muss ein bisschen cool sein. Also so wie, ich meine, ihr macht das ja auch mit 1,5 Grad und Heartbeat, ihr schafft Marken. Und Marken sind ja auch Identifikationsmöglichkeiten. Die sind positiv besetzt im besten Sinne. Und dann ist das ja auch irgendwie cool, wenn ich auf meiner App sehe, so viel Strom produziere ich gerade oder so viel Geld spare ich auf der Strombörse. Ja, Nachhaltigkeit muss Spaß machen und cool sein. Und da, glaube ich, seid ihr auf einem guten Weg.
Sehr gut, das nehme ich auch nochmal mit. Schön, so nochmal abrundend auch, weil wir viele Themen gestriffen haben heute. Von KI kommend, also künstliche Intelligenz. Wir werden auf jeden Fall eure Fachbegriffe noch in den Shownotes verlinken, weil da war eine Menge drin heute. Und sind über Green Cloud dann auch nochmal diesen Netzwerkaspekt und den Energieaspekt hinterm Trainieren von KI-Modellen ja heute durch viele, du hast von anfangs den Schweinsgalopp genannt, ich finde, durch Dinge geritten. Wenn du jetzt sagst, wir runden die Folge ab und du möchtest den Zuhörenden auch nochmal so einen Hack oder eine Idee mitgeben, eine Impulsquelle oder so, wo du sagen würdest, heute war mal so ein Loslegen und Losdenken, beschäftige dich doch damit weiter. Hättest du da irgendwo eine Übung oder eine Quelle oder irgendwas, die du mitgibst zur Inspiration?
Ja, also wir haben ja jetzt viel über Startups geredet und Nachhaltigkeit. Zum Schluss kostet es ja auch irgendwie alles Geld. Ne? Und deswegen hier mein Anruf oder mein Aufruf an Venture Capital, mehr in den Bereich zu investieren. Sag mal, böse Zungen behaupten ja, VC-Investments ist auch nichts anderes als Tipico, nur in schickeren Wettbüros. Ja. Aber die haben eine wichtige Aufgabe, eine wichtige Funktion, indem sie ja auf Startups wetten. Letztendlich ist es nichts anderes. Und dieses Geld muss mehr bei Greentech-Startups landen, dort allokiert werden. Natürlich in der Hoffnung, dass da auch ein Fund-Returner dabei ist. Ne? Aber also hier ganz klar der Aufruf an Venture Capital, in nachhaltige Geschäftsmodelle zu investieren und natürlich darüber hinaus noch in Female Founder, aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt so ganz konkret würde ich jetzt mal allen empfehlen, wenn ihr Cloud-Bedarf habt, schaut euch Google Cloud an, die ist so grün wie möglich. Und für den Endkonsumenten, ja, also schaltet halt so wie bei Löwenzahn auch mal einfach euer Gerät ab. Schön. Das spart nicht nur Strom, sondern dann habt ihr auch mehr Zeit zum Vorlesen.
Und schön Achtsamkeitshack noch am Ende, finde ich super. Eine letzte Frage habe ich noch, weil wir im Vorgespräch dazu sprachen. Was kann, und das letzte Frage kurz und knapp vielleicht noch, was kann VC vom Rap lernen?
Also was kann VC vom Rap lernen? Auf der einen Seite, da gibt es ja durchaus Ähnlichkeiten. Nicht nur, dass Rapper und Gründer gern mal ihre, kann man das hier sagen, Fresse aufreißen und behaupten, sie sind die coolsten und die besten von allen. Also die haben auf jeden Fall ein hohes Sendungsbewusstsein und da muss man genau zuhören, kann der wirklich rappen und ist das Businessmodell wirklich was? Aber letztendlich, die Musikbranche ist eigentlich auch eine Art VC-Business, denn Plattenfirmen geben Künstlern einen Vorschuss, das sind in der Regel neue, junge Künstler, unbekannte Künstler. Die produzieren ein Album und die Plattenfirma hofft darauf, dass die charten. Aber die wissen natürlich auch, nicht jeder kommt in die Top Ten. Deswegen verteilen die Vorschüsse an, sag ich mal, 10 Bands und einer von denen chartet und bezahlt dann alle anderen mit. Und so ist es auch im VC-Business. Also jeder Fond weiß, wenn ich in 10 Startups investiere, überlebt in der Regel so im Schnitt eins. Und das muss dann mit 10x die anderen Failures bezahlen. Failure klingt hart. Ich habe ja auch als Untertitel hier ganz bewusst so ein bisschen, wie soll ich sagen, reißerisch Scheitern als Geschäftsmodell gewählt. Es gehört einfach dazu. Und wir sollten hier in Deutschland mehr zu der Einstellung gelangen, dass Scheitern nicht das Gegenteil von Erfolg ist, sondern einfach ein Teil davon. Ja, gehört dazu.
Schönes Schlusswort. Und deswegen sage ich einfach nur danke, dass du auf der New Energy Stage mitgerappt und mitdiskutiert hast. Axel, schön, dass du hier warst.
Danke dir, Sophia.